Ich habe mich entschieden, heute in der Predigt nochmal denselben Text zu nehmen wie letzten Sonntag, aber noch zwei Verse mehr dazu zu nehmen, den Vers davor und den Vers danach. Also die letzten Sonntag dabei waren, die dürfen gespannt sein, was ich da jetzt heute mitgebracht habe. Ich habe mich nämlich an diese beiden Verse nicht so richtig herangetraut, und weil die etwas herausfordernd sind. Und wer mag, der ist herzlich eingeladen, am Mittwochabend 20 Uhr zum Predigt-Nachgespräch zu kommen. Wenn da während der Predigt vielleicht Fragen oder Einwände auftauchen, merkt euch das, notiert euch das und kommt dann am Mittwoch und bringt es ein. Also ich lese uns den Text, Hebräer 12, die Verse 25 bis 29. Seht zu, dass ihr nicht abweist den Redenden. Denn wenn jene die Auswirkungen zu spüren bekamen, weil sie den ablehnten, der auf Erden göttliche Weisungen gab, wie viel mehr wir, wenn wir den vom Himmel her Redenden abweisen. Einst hat Gottes Stimme die Erde erschüttert. Jetzt aber hat er verheißen, noch einmal werde ich erbeben lassen, nicht nur die Erde, sondern auch den Himmel. Dieses noch einmal weist hin auf die Verwandlung dessen, das als Geschaffenes erschüttert wird, damit das Unerschütterliche bleibt. Da wir ein unerschütterliches Königreich empfangen, lasst uns Gnade und Dank haben, wodurch wir so leben, wie es Gott gefällt, mit Ehrfurcht und Scheu. Denn unser Gott ist auch ein verzehrendes Feuer. Vielleicht wisst ihr jetzt mit Blick auf den letzten Vers, warum ich mich der letzten Sonntag noch nicht rangetraut habe. Ich finde es schon ein unangenehmes Bild, mit dem das Kapitel 12 im Hebräerbrief endet. Unser Gott, ein verzehrendes Feuer. Also wer sich schon mal verbrannt hat, der kann es vielleicht nachvollziehen, was ich meine. Brandwunden können ja schon ziemlich wehtun. Und hier geht es ja nicht nur darum, dass man sich verbrennt, sondern hier verbrennt etwas. Also hier wird im Feuer etwas vernichtet. Das ist auch das Bild, was vom Alten Testament da aufgegriffen wird. Und ich muss zugeben, also ich finde es wirklich kein sehr einladendes Bild über Gott. Wir sollen doch gerne zu Gott kommen und dann sowas. Das ist im Grunde ja so wie eine Einladung, so freiwillig ins Feuer reinzugehen und dann gegebenenfalls zu verbrennen. Ich predige ja schon länger durch den Hebräerbrief so durch, immer wieder so einzelne Abschnitte. Und mir ist nochmal bewusst geworden, bei diesem Vers 29, wie entscheidend wichtig die Kapitel 1 bis 10 beim Hebräerbrief sind. Ich kann das jetzt nicht alles wiederholen, aber die Summe von dem, was wir in Kapitel 1 bis 10 im Hebräerbrief finden, ist, dass Jesus wie eine himmlische Schutzbekleidung für uns ist, damit das Feuer Gottes nur das verbrennt, was nicht zu Gott passt, nur das verbrennt, was uns von Gott trennt. Also im Grunde das Bild eines läuternden Feuers, das alles Böse verbrennen soll, aber eben auch nur alles Böse. Und das liegt ganz auf der Linie in diesem Textabschnitt von Vers 27, wo es ja um eine Verwandlung geht, um eine Umwandlung. Darüber hatte ich ja letzten Sonntag gepredigt, dass eben Erschütterungen passieren müssen. Und diese Erschütterungen sind herausfordernd, aber sie sind notwendig, damit das Geschaffene verwandelt wird und am Schluss das Unerschütterliche bleibt. Wer mag, kann ja die Predigt von letzten Sonntag auch nochmal gerne über Internet nachhören. Und ich finde es so entlastend, dass Vers 28 deutlich macht, dass es Gott wirklich nicht um unsere Vernichtung geht, wenn er dieses verzehrende Feuer ist für uns, sondern dass es darum geht, dass wir am Ende unseres Lebens in seinem unerschütterlichen Königreich sein werden. Deswegen habe ich das auch nochmal in Gelb hervorgehoben. Das heißt, dass wir am Ende unseres Lebens in der Ewigkeit bei ihm sind, und dafür hat Jesus den Weg frei gemacht. Aber es ist trotz allem ein mahnendes Wort, was wir hier finden in dem Textabschnitt. In Vers 25 heißt es ja, wir sollen Gottes Reden nicht zurückweisen. Denn, und darauf weist der Vers 25 hin, wenn wir Gott nicht ernst nehmen mit dem, was er sagt, dann hat das entsprechende negative Auswirkungen auf unser Leben. So war das damals bei dem Volk Israel. Mit dem hatte Gott am Berg Sinai seinen Bund geschlossen. Und darauf bezieht sich Vers 25 und auch wenn er es nachliest, die Verse davor. Aber das Gute ist, im Vergleich zu dem damals, was am Berg Sinai passiert ist, hat sich durch Jesus gewaltig was verändert. Für uns Menschen ist durch Jesus die Begegnung mit Gott nicht mehr lebensgefährlich. Das war damals so furchteinflößend für das Volk Israel, dass Gott sein Volk warnen musste, dass sie ihm ja nicht zu nahe kommen, weil sonst sein Feuer, seine Heiligkeit sie verzehrt hätte. Damals ging es darum, dass durch das, was Gott ihnen gesagt hat, wir als Menschheit begreifen, wie groß die Kluft zwischen Gott und uns geworden ist und dass diese Kluft zwischen Gott und uns eine tödliche ist. Und wie anders ist es das, was wir jetzt hier in diesem Vers 25 finden, dass Gott vom Himmel her durch Jesus jetzt uns was ganz anderes zu sagen hat, nämlich dass wir Gott nicht mehr fürchten brauchen, weil Jesus sich für das Böse, das in uns ist und das in dieser Welt ist, vom Feuer Gottes hat verzehren lassen. Das ist im Grunde das, was wir im Neuen Testament finden, was durch den Tod von Jesus am Kreuz passiert ist. Und das heißt, dass dieser große Unterschied, am Berg Sinai durften die nicht zu nahe kommen, weil das sonst gefährlich für sie gewesen wäre. Und jetzt sollen wir zu Gott kommen, weil er nicht mehr gefährlich für uns ist durch Jesus. Das ist das Wunderbare, was ich so für mich bei der ganzen Beschäftigung mit dem Hebräerbrief entdeckt habe. Der himmlische Thron Gottes ist ein Thron der Gnade. Und wenn auch auf diesem Thron der Richter der Welt sitzt, dann werden wir dort nicht eine Verurteilung empfangen, sondern Gnade empfangen. Und das ist es, worum es heute geht. Wir sind in einer ganz anderen Zeit als damals am Berg Sinai. Es geht darum zu begreifen, wie gnädig unser Gott ist, dass wir diese Gnade annehmen für uns, dass wir in dieser Gnade leben und dass wir uns von dieser Gnade verändern lassen. Und die große Sorge im Hebräerbrief, die den Brief von vorne bis hinten durchzieht, ist, dass wir auf die Idee kommen könnten, Jesus abzulehnen oder wenn wir ihn schon kennen, uns wieder von ihm abzuwenden. Und dass wir damit dann aber schlussendlich ein gewaltiges Problem haben, weil wir ohne Jesus nicht vor Gott bestehen können. Ich denke mal, bisher werden die meisten von uns wahrscheinlich so grundsätzlich zustimmen, sagen, ja, passt so zu dem, was sie bisher so auch so dachten. Ich möchte das Ganze jetzt aber nochmal zuspitzen, damit für uns klarer wird, wie unerhört gnädig unser Gott in Jesus ist. Auch wenn er ein verzehrendes Feuer ist und bleibt, aber wie unerhört gnädig uns Gott in Jesus ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr im christlichen Bereich aufgewachsen seid. Ich bin groß geworden mit diesem Verständnis. Also zuerst kommt die Sündenerkenntnis und dann kommt die Gnade. Also ich muss erst mal verstehen, dass ich ein Sünder bin, dass ich schuldig bin, muss zu Gott um Vergebung bitten, muss dann quasi in mir eine Umkehr machen, Buße tun und dann kriege ich die Sündenvergebung Gottes zugesprochen. Das ist eigentlich ziemlich logisch, es ist nachvollziehbar, es ist biblisch, aber ich möchte jetzt die Reihenfolge umdrehen. Weil ich glaube, wenn wir die Reihenfolge umdrehen, dass nicht zuerst unsere Sündenerkenntnis kommt und dann der Zuspruch der Vergebung, sondern wenn wir uns bewusst machen, dass zuerst der Zuspruch der Vergebung Gottes kommt, dann, glaube ich, können wir in ein tieferes Verständnis reinkommen für das Wesen und für die Liebe Gottes. Und ich glaube, dass diese Umkehrung der Reihenfolge sogar von den biblischen Schriften her sachgemäß ist. Wenn Gott uns zuerst vom Himmel her sagt, eure Sünden sind euch vergeben. Oder jetzt setze deinen eigenen Namen ein, deine Sünden sind dir vergeben. Ich glaube, dass wir erst dadurch in der Lage sind überhaupt, dass wir merken, Gott nimmt uns an und er rechnet uns die Sünde nicht zu, dass wir dadurch überhaupt erst in die Lage versetzt werden, unsere Sünden zu erkennen und zu ihnen stehen zu können. Ich nehme da jetzt ein Beispiel aus unserer deutschen Vergangenheit, die Zeit des Nationalsozialismus. Viele in unserem Land waren ja Mitläufer. Sie waren insofern dann auch Mittäter, sie haben es geschehen lassen, sie haben sich nicht dagegen gewendet. Und man muss sagen, die Menschen, die hatten sich ja bestimmt nicht vorgenommen, irgendwas Schlimmes zu tun. Die hatten jetzt bestimmt nicht gesagt, ja, wir möchten, so wie der Hitler das wollte, dass die Juden vernichtet werden, sondern im Rückblick hatten die Leute dann das Empfinden, dass sie einfach hineingezogen worden waren in etwas, was in der Gesellschaft passiert ist, wo sie sich auch dem nicht so gewachsen gesehen haben, was sie nicht so durchschaut haben, vielleicht auch nicht durchschauen wollten, vielleicht schon erahnt haben, aber auch nicht den Mut hatten, jetzt da wirklich auszuscheren und vielleicht Nachteile in Kauf zu nehmen. Ich finde es interessant, wenn das so erforscht wird, jetzt auch in der heutigen Zeit, was war denn eigentlich mit dieser großen Masse von Leuten, die da mitgeschwommen sind, die da irgendwie mitgemacht haben, nicht so richtig boshaft, aber sie auch nicht dagegen gesperrt haben. Wenn man das dann hört, dann merkt man, in Interviews oder sowas, was dann mit den Leuten gemacht wird, die fühlen sich irgendwie auch als Opfer. Und die würden jetzt nicht sagen, ja, sie haben da riesen Schuld auf sich geladen, sondern das waren ja die Oberen, das war der Hitler, das waren die Machthaber, die haben das Ganze so vorangebracht. Aber wie ist es dann für die Opfer, wenn die dann eben merken, so und so viele Leute haben da mitgemacht und die alle als Mitläufer unterwegs waren, die fühlen sich auch als Opfer. Das ist nicht wirklich eine Hilfe für die tatsächlich Leidtragende waren. Zum Teil tun sich Leute aus dieser Zeit von damals, die irgendwie entweder vielleicht das selber mitgekriegt haben, selber da Mitläufer waren, vielleicht bis heute schwer, zu ihrer Mitschuld zu stehen und dafür Verantwortung zu übernehmen. Wenn wir Sünden haben und es ist wirklich schlimm für uns, das einzugestehen, dann glaube ich, dass unsere Seele tatsächlich so gewieft ist, das auszublenden, weil es sonst für uns unerträglich ist, wenn wir dem Ganzen ins Auge schauen müssten. Ich kriege das immer wieder mit bei unseren Kindern. Wenn die so mal sich wieder so richtig in einen Streit reingearbeitet haben und irgendwie sind sie alle beteiligt. Irgendwie ist keiner unschuldig an dem Ganzen. Aber keiner würde auf die Idee kommen, anzufangen zu sagen, hier, das ist mein Anteil der Schuld, würde dafür Verantwortung übernehmen und dann könnte der Nächste aus der Deckung kommen, könnte seinen Anteil an der Schuld übernehmen und so weiter. Am Schluss wäre das ganze Feld dann bearbeitet, wäre geklärt und wir könnten sagen, wir haben jetzt verstanden, was passiert ist, alles ist gut und wir können fröhlich und in Frieden weiterleben. Und ich habe bei mir gemerkt, wenn ich so als Vater mich auf einen eingeschossen habe von unseren und dann den so im Fokus habe und denke, ja, der ist schuld, dass das Ganze jetzt so hochgekocht ist. Ich habe keine Chance, denjenigen zur Einsicht zu bringen, weil derjenige fühlt sich angeklagt, der fühlt sich dann völlig in der Ziellinie, sieht nämlich aber genau, was die anderen auch für einen Dreck am Stecken haben. Und dann blockt er komplett und ich habe es noch nie geschafft, dann tatsächlich eine Einsicht zu erzielen, höchstens vielleicht so oberflächlich, halbherzig, damit der Vati Ruhe gibt, sagt man ja okay, oder um dann wieder vom Vati geliebt zu werden, sagt man ja okay, ich bin schuldig irgendwie und so, aber echte Einsicht sieht anders aus. Echte Einsicht hat wirklich was damit zu tun, ich habe begriffen, was ich dem anderen angetan habe. Und dass es nicht gut war. Und das ist eine Sache, mit der tun wir uns als Menschen ziemlich schwer. Und wie anders stelle ich mir das vor, ich kenne das auch von mir, wenn ich irgendwo Dreck am Stecken habe und ich weiß, wenn ich damit, wenn ich da aus der Deckung komme und mich dem stelle, dann werde ich nicht dafür verurteilt werden. egal was ich getan habe. Also, als ich diesen Gedanken letzten Sonntag dann hatte, wirklich die Reihenfolge umzudrehen, da habe ich gemerkt, da ist plötzlich nochmal auf eine ganz andere Art Evangelium in mein Leben reingekommen. Nochmal ganz anders ein Verständnis Gottes und was Gnade bedeutet. Weil ich bisher eigentlich immer so, ja, alle meine Schuld so, ja, wenn ich sie sehe und dann bringe ich sie zu Gott, bereinige ich, damit ich wieder Frieden habe mit ihm, damit er mich wieder dann begnadigt und dann wieder alles gut ist. Aber so dieser ganze Bereich dessen, wo ich noch gar nicht genau weiß, was steckt da eigentlich alles in mir und wo ich auf Abwehr bin. Und das darf alles zum Vorschein kommen. Ich brauche mich nicht vor Gott verstecken, weil in Jesus Gott mir sagt, Tobias, deine Sünden sind dir vergeben. Ich glaube, es ist extrem befreiend, wenn wir diesen Zuspruch der Gnade Gottes für uns so empfangen können. Dass wir nicht nur die Vergebung Gottes zugesprochen kriegen, für die Sünden, die wir alle brav bekannt haben, sondern dass Gott uns mit Jesus auch schon die Vergebung der Sünden zuspricht, die wir noch gar nicht erkannt haben, die wir auch mit uns rumschleppen. Weil das den Weg frei macht, das auch ans Licht kommen lassen zu können, was da in uns selber noch alles verborgen ist. Unsere Mitmenschen haben da oft eine viel bessere Ahnung von, was in uns noch alles verborgen ist, als wir selber. Weil wir ja schön in unseren Verdrängungsmechanismen leben, aber unser Umfeld, die spüren schon, wo Dinge bei uns nicht stimmen und wo wir noch schön das alles ausblenden. Der letzte Vers unseres Predigtextes sagt es uns, Gott ist auch ein verzehrendes Feuer. Spätestens in der Gegenwart Gottes wird ans Licht kommen, was da alles in uns steckt. Und deswegen ist der Zuspruch durch Jesus so wichtig für uns, überlebenswichtig, dass in ihm, in Jesus, uns alle unsere Sünden vergeben sind. Denn dann werden wir so frei, dass wir für unsere Sünden auch die volle Verantwortung übernehmen können. Dass wir dann eben auch zu den Betroffenen und zu den Leidtragenden gehen können und um Vergebung bitten können. Und dass wir dann auch akzeptieren können, wenn der, an dem ich schuldig geworden bin, vielleicht noch nicht so weit ist, mir vergeben zu können. Wenn ich weiß, dass Gott mir schon vergeben hat, dann kann ich das auch aushalten, dass der mir vielleicht noch nicht vergeben kann. Und ich finde es so wichtig zu sehen, dass Gott jeden Menschen dieser Welt, egal wie schlimm seine Sünden ist, durch die Augen von Jesus schon anschaut. Und dass in Jesus das volle Evangelium für denjenigen schon da ist, deine Sünden sind dir vergeben. Ich glaube, das ist deswegen auch so wichtig für uns, weil uns das dann auch hilft, Leute, die schlimmere Sünden als wir selber begangen haben, die auch mit den Augen Gottes zu sehen und sie nicht zu verurteilen, uns nicht über sie zu stellen. Ich bin mir darüber im Klaren, das, was ich jetzt hier so gerade in der Predigt sage, kann natürlich als ein Freibrief zum Sündigen verstanden werden. Finden wir auch schon im Römerbrief. Wie Paulus dann auch sagt, nee, so nicht, ja. Megenoitos heißt es da im Griechischen. So darf man das nicht verstehen. Aber für Paulus war das Evangelium so klar, dass er auch gemerkt hat, man kann das in die Richtung falsch verstehen. Man kann es auch in die Richtung missbrauchen. Aber jetzt von unserem Predigttext her, denke ich, brauchen wir uns da überhaupt keine Sorgen zu machen, weil Gott schon dafür gesorgt hat, dass diese Milchbubenrechnung nicht aufgeht. Denn Gott ist und bleibt auch ein verzehrendes Feuer. Und wenn wir sündigen, dann hat es auch weiter in dieser Welt seine Auswirkungen. Und es wird uns irgendwann oder irgendwie auf irgendeine Art und Weise einholen. wirklich loswerden, tun wir die Sünde nur über Jesus. Der Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung, ich sündige, also hat es auch Auswirkungen, der ist durch Jesus nicht aufgehoben. Was der Mensch sät, das muss er auch ernten. Aber, und das ist das Entscheidende, das ist das, wo auch der Schreiber vom Hebräerbrief so drum ringt, aber auch unser ganzes Sündigen, wie schlimm es auch wieder ist, das hebt das Werk von Jesus nicht auf. Seitdem Jesus von den Toten auferweckt ist, gilt uns Gottes Zuspruch in Jesus: Eure Sünden sind euch vergeben, deine Sünden sind dir vergeben. Und was Gott erreichen will, ist, dass wir Jesus an unsere Sünden dadurch ranlassen können, damit er uns davon freimachen kann und uns immer mehr heilen kann. Dieser Zuspruch, deine Sünden sind dir vergeben, wie ich ihn in Jesus sehe, das ist eine himmlische Realität. Im Himmel ist, weil Jesus im Himmel ist, der auferstandene Jesus, ist das eine Tatsache, eine Wirklichkeit, die ist völlig unabhängig von unserer Sündenerkenntnis. Und deswegen würde ich die Reihenfolge sachlich umdrehen. Würde ich wirklich sagen, zuerst ist die Vergebung Gottes da, sie ist in Jesus geschehen und dem können wir nichts hinzufügen, auch durch noch so viel Sündenerkenntnis nicht, durch noch so viel Buße tun nicht oder auch weiter sündigen nicht. Es ist ein himmlischer Fakt, es ist eine himmlische Tatsache, dass uns in Jesus unsere Sünden komplett vergeben sind. Dafür ist Gott durch Jesus hier in diese Welt gekommen vor 2000 Jahren. Dafür ist Jesus gestorben, dafür ist Jesus auferstanden und dafür hat er den Heiligen Geist geschickt. Das ist die Message, die Botschaft von Hebräer 1 bis 10. Das ist die Botschaft vom ganzen Neuen Testament und sie taucht auch immer wieder an verschiedenen Stellen im Alten Testament auf. Damit dann nicht Missverständnisse im Raum stehen bleiben. Diese himmlische Tatsache ist ohne unsere Einwilligung wirkungslos. Ein Geschenk, das man nicht annimmt, gehört einem nicht. Erst wenn ich das Geschenk annehme, dann gehört es auch mir. Aber wenn ich mein Geschenk nicht annehme, ändert es nichts daran, dass dieses Geschenk vorhanden ist und es ändert auch nichts an seinem Wert, dass es unendlich kostbar ist. Ich möchte jetzt noch ein paar Verse aus dem Alten Testament mit reinnehmen in die Predigt, weil da für mich dieses unfassbare Konzept der Gnade Gottes am besten sichtbar wird. Das ist aus dem Buch Hesekiel, Kapitel 36, ein paar Verse ab Vers 22, wo Gott seinem Volk Israel sagt: Ich werde reines Wasser auf euch sprengen und ihr werdet rein sein. Von all euren Unreinheiten und von all euren Götzen werde ich euch reinigen. Und ich werde euch ein neues Herz geben. Und ich werde einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Und ich werde euch befreien von all euren Unreinheiten. Und dann in Vers 32 nochmal ganz zugespitzt: Nicht um euretwillen tue ich es, nicht weil ihr es verdient hättet, nicht weil ihr es geleistet hättet, sondern um meines eigenen Namens willen, spricht der Herr Jahwe, das sollt ihr wissen. Jesus ist für mich die Erfüllung dessen, was wir da im Alten Testament finden. Jesus kam in diese Welt, um genau das in Gang zu bringen, was da in Hesekiel 36 steht, davon bin ich überzeugt. Es war die Berufung und die Bestimmung von Jesus, genau das umzusetzen, dass wir jetzt in dem Raum dieser voraussetzungslosen Gnade Gottes leben dürfen. Genau das hat Jesus gelebt, das hat er mit seinem ganzen Wesen verkörpert, wenn ich mir das Neue Testament anschaue. Allein schon das Kommen von Jesus in diese Welt war im Grunde Vergebung. Gott rechnet uns unsere Sünden nicht an, sondern macht einen Schritt auf uns zu. Ich glaube wirklich, dass der Zuspruch, deine Sünden sind dir vergeben. Die einzig belastbare Basis für uns Menschen ist, um durch das Gericht Gottes für unsere Seele unbeschadet durchzukommen. Ich glaube, dass dieser Zuspruch, deine Sünden sind dir vergeben, die Ausrüstung ist, die uns Gott mitgibt, damit wir durch sein läuterndes Feuer auch wirklich durchgehen können. Heute ist ja erster Advent. Adventszeit ist ja eine Vorbereitungszeit für das zweite Kommen von Jesus in diese Welt. Wir werden alle einmal vor dem Richterstuhl von Jesus offenbar werden müssen. Das ist dann das große Finale. Und Jesus möchte, dass wir dieses große Finale voller Freude erwarten können und keine Angst haben müssen vor dem, was dann auf uns zukommt, sondern dass wir wirklich begriffen haben, dass Gott uns durch Jesus sagt, deine Sünden sind dir vergeben und nichts kann uns trennen von seiner Liebe. Und damit wir wirklich das große Finale voller Freude erwarten können, deswegen ist es wichtig, dass wir den, der zu uns redet, nicht abweisen, sondern uns sagen lassen von Gott, was er uns zu sagen hat. Dass wir den nicht abweisen, der durch Jesus vom Himmel her so wunderbar zu uns spricht, deine Sünden sind dir vergeben, und der uns durch Jesus mit reinnimmt in das unerschütterliche ewige Königtum im Himmel, für das wir bestimmt sind. Deswegen lasst uns jetzt in der Lobpreiszeit, die wir jetzt nach der Predigt haben, Gott dafür die Ehre geben, für diese wunderbare Gnade, die völlig ohne Voraussetzung unsererseits ist, die wir einfach nur annehmen und empfangen dürfen, und dass wir ihm dafür die Ehre geben, dass sein Feuer wirklich nur das Böse verzehren soll und dass er uns durch Jesus zuspricht, deine Sünden sind dir vergeben, lass mich doch ran an deine Sünden, denn nur ich, dein Gott, kann dich heilen. Amen.